In der heutigen Folge von Blick ins Kontextfenster spreche ich mit Mario Zechner, der sich seinen eigenen Coding-Agenten gebaut hat, nämlich Pi, ein Coding-Agent, der sehr minimal ist in der Grundausstattung, sich aber extrem einfach über Plugins erweitern lässt und tatsächlich mittlerweile einen großen Erfolg erzielt hat und auch die Basis darstellt für OpenClaw zum Beispiel. Viel Spaß mit dem Interview mit Mario Zechner. Ja, hallo Mario und herzlich willkommen zu einem Inside AI Interview. Ich mache ja jetzt eine Interviewreihe mit verschiedenen Leuten, die sich mehr oder weniger täglich mit dem Thema KI, insbesondere auch KI-Coding beschäftigen. Und wir kennen uns ja tatsächlich von Twitter, wo du über deine Reise berichtest, wie du deinen eigenen Coding-Agenten gebaut hast. Und beginnen möchte ich einfach dir mal den Raum geben, dass du ein bisschen was über dich erzählst, ein bisschen was über deinen Hintergrund erzählst und dann würden wir einfach uns Thema für Thema entlanghangeln.
Ja, erstmals danke, dass ich da auftreten darf als Pausenclown. Mein Hintergrund. Meine Karriere habe ich gestartet im semi-wissenschaftlichen Bereich, wo wir viel Natural Language Processing, Information Retrieval und so gemacht haben. Das war in den Mitte der 2000er Jahre. Ich date mich also jetzt. Ich bin schon alt.
Ja, ich glaube, das ist im KI-Bereich mittlerweile ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, auch bei den KI-Laboren sieht man ja, der Altersdurchschnitt ist gar nicht so niedrig, ne?
Ist es?
Also ein bisschen Erfahrung.
Ich habe da tatsächlich überhaupt keinen Einblick, wie da der Altersdurchschnitt ist. Was ich so jetzt mitkriege auf Social Media ist, dass das vor allem die sehr, sehr jungen Leute sein, die sich damit auseinandersetzen und wilde Dinge machen. Jedenfalls, das ist mein Hintergrund originär. Das war natürlich noch sehr lange vor LLMs oder Transformern. Habe aber eben damit ein bisschen eine Idee, wie Machine Learning funktioniert. Bin dann irgendwann einmal nach San Francisco für ein Jahr, um mich ganz was anderem zu widmen, und zwar der Spieleentwicklung. Das ist so mein Hobby-Geschichte immer gewesen. War dort der
cool.
Tech-Lead für ein Startup. Das hat mich dann angekotzt. Bin wieder zurück nach Österreich, weil das Wasser hier so viel besser ist. War dann eine Zeit lang Management tätig, wieder so im semi-wissenschaftlichen Bereich. Und dann habe ich ein Startup mit Freunden aus Schweden gehabt, das man nach einem Jahr sehr, müssen wir sagen, geldträchtig verkauft haben. Wieder was komplett anderes, das war Compiler Engineering, quasi JVM-Sachen auf iOS laufen zu bekommen und solche Dinge. Und seither widme ich mich vor euch den Dingen, die ich gerne selber machen mag, und arbeite gleichzeitig mit meinem besten Freund aus Seattle an einer 2D-Animationssoftware, die sehr gut läuft, die heißt Spine.
Okay, der Name sagt mir jetzt noch nichts, aber werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang angucken.
Eins dieser Nischenprodukte, das ist ja 2D-skeletale Animation. Wir sind quasi die Platzhirschen nach wie vor.
Okay.
Alle großen Namen, die du kennst in der Spielindustrie, haben bei uns eine Lizenz und verwenden sie in irgendeiner Art und Weise. Und auch alle kleinen Namen haben irgendwie eine Lizenz. Ja. Und ja.
Das heißt, also wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt ein 2D-Spiel entwickle und ich quasi natürliche Bewegungen nachstellen möchte eines Charakters, würde man euer Tool nutzen, um quasi diese Bewegungsabläufe einmal zu erstellen. Und dann kann ich das quasi ergänzen um solche Sprites beispielsweise, wenn man jetzt ein Pixel-Art macht oder...
So, ja, genau. Tatsächlich funktioniert so wie die 3D-Pipelines, die man herkömmlicherweise kennt. Man baut sich ein Skelett und an Skelett klatscht man Bilder dran und dann bewegt man nur das Skelett und die Bilder folgen dem Skelett quasi. Ja. Und das Ganze läuft natürlich auch zur Laufzeit dann auf dieser Methode. Das heißt, man kann dann auch dynamisch, programmatisch auf die Umgebung reagieren und die Füße dem Terrain folgen lassen und solche Dinge. Macht vieles einfacher im Vergleich zu Sprite Sheets für das Publikum, ich weiß nicht, wie weit alle im Game Dev drin sind. Sprite Sheets ist im Endeffekt so wie Disney-Animationen. Man zeichnet jedes Bild einzeln und dann spielt man das hintereinander ab. Und Scheduled Animation ist anders. Also bei Scheduled Animation zeichne ich die Bilder einmal, klatsche sie auf das Skelett, bewege das Skelett und es wird alles dynamisch berechnet zur Laufzeit.
Ja, ich habe mich auch schon mal versucht. Also es gibt auch so ein anderes Programm, A-Sprite heißt das. Das ist ein ganz günstiges Programm, ne, für das Thema Sprite Animation. Und das ist schon, es ist schon viel Arbeit, ne? Also das ist erstaunlich. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass euer Tool da tatsächlich den Leuten Zeit ersparen kann.
Es ist eine Frage des Stils. Klassische Sprite Animation hat halt einen gewissen, aktuell würde ich fast sagen, Retro-Look. Und viele Spiele, speziell im Indie-Bereich, wollen da ja ein bisschen in die Richtung auch gehen, ein bisschen Retro sein. So die klassischen 90er Jahre Spiele auf NES und Super NES und was auch immer. Dafür kann man Spine auch verwenden, aber Spine ist dann eher so für, ich weiß nicht, Dead Cells-artige Geschichten oder Prince of Persia-artige Animationen, so die ein bisschen mal lifelike sind. Oder auch in die andere Richtung gehend, komplett abstruse Sachen, irgendwelche komischen, nicht bipedalen Aliens und solche Dinge. Das ist alles viel einfacher mit so einer Software zu machen.
Okay. Ja, und wie bist du dann quasi wieder zurückgekommen zum Thema KI?
Ja, tatsächlich, also durch meine Machine Learning Erfahrung Mitte der 2000er war ich immer an dem Thema dabei und habe halt Machine Learning Sachen, vor allem NLP Sachen, immer wieder verwendet für so Data Scraping Geschichten. 2023 mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sind die Preise überall explodiert und vor allem im Lebensmittelhandel in Österreich, und dann habe ich angefangen, Daten zu scrapen. Und zu dem Zeitpunkt waren LLMs gerade ein bisschen so in den Kinderschuhen, aber für so kleine NLP-Aufgaben wie sag mir, ob das ein Coca-Cola ist oder ob das was anderes ist, basierend auf einem Produktnamen, hat man mit denen schon ganz gute Datenextraktions-Pipelines bauen können. Und das habe ich dann gemacht für die österreichischen Lebensmittelhändler und habe allen deren Preise gescrapt, sehr zu ihrer Freude, um eben aufzuzeigen, dass da was nicht ganz stimmen kann.
Dass zufälligerweise die Preise irgendwie gleichzeitig angepasst werden, ja, und zum Beispiel, ähnliche, ja, Preisregionen. Hm. Ah, okay.
Shrinkflation, ja, all diese schönen Dinge.
Ja, gefällt mir. Hat so ein bisschen was von Piraterie in dem Sinne, ne, dass man das, oder Robin Hood eher in die Richtung.
Ja, also finde ich ja schon gut. Es hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich keine Ersparnis für jemanden ist, wenn man so ein Tool verwendet, weil alle Leute, die preissensitiv sind, müssen quasi die billigste Kategorie von allem kaufen, die billigste Milch, die billigste XYZ. Und da stellt sich heraus, dass die Preise exakt gleich sind bei eben Händler und auch exakt zur gleichen Zeit nach oben gesetzt werden. Okay. Also man kommt denen nicht aus. Aber ja, das ist eine andere Geschichte, würde ich sagen. Der Hintergrund hier ist einfach nur, das war für mich ein Grund, warum ich jetzt LLMs zum Beispiel mir sehr früh angeschaut habe. Ich habe ein paar Journalistinnen unterstützt in ihrer Recherchearbeit, wo man zum Beispiel verschiedene österreichische News- und Talkshow-Formate, politische Talkshow-Formate analysieren wollten, herausfinden wollten, wer zu welcher Zeit in welcher Show war. Und diese Daten werden zum Beispiel bei Podcasts oder TV-Sendungen nicht irgendwie strukturiert hinterlegt. Ja? Das heißt, was man normalerweise kriegt, ist nur der Beschreibungstext für die Show, wo die Namen drin sind, plus deren Titel oder Berufstitel. Aber man kann es nicht strukturiert extrahieren und dafür waren LLMs zum Beispiel am Anfang auch schon sehr gut, dass man sagt, hey, GPT Turbo 3.5, hier hast du eine Podcast-Beschreibung, extrahiere mir, wer du der Moderator oder die Moderatorin war, und gib mir auch alle Gästinnen und deren Berufstiteln raus.
Da habe ich tatsächlich auch eine Folge jetzt vor kurzem zugemacht zu dem Thema strukturierte Daten, um den Leuten ein bisschen näher zu bringen, wie hilfreich das ist, wenn man quasi in festen Datenstrukturen denkt, auch als Nicht-Informatiker. Ich bin selber Maschinenbauer, das heißt, ich komme auch nicht klassisch aus der Informatik. Und mir ist das quasi auch erst so plötzlich aufgefallen, ne? Also wenn man jetzt wirklich Datenstrukturen definiert von vornherein und dann das Modell quasi benutzt, um diese zu befüllen, hat man natürlich eine ganz andere Vergleichbarkeit und auch automatische Validierung. Und kann das Ganze natürlich an jegliche Interfaces anbinden, die dann auch gar nichts mit KI mehr zu tun haben müssen. Ne?
Ja, das ist tatsächlich einer der großen Takeaways. Also wenn man Produkte baut, die reliable sein sollen, ne, dann möchte man diese Inferenzschritte, soll heißen, ich frage eine KI etwas, das mir dann Daten liefert, das wieder zurück in mein Produkt reinkommen. Die möchte man so minimal wie möglich halten. Und der Rest sollte deterministisch sein. Sprich, klassischer alter Code, der einfach tut, was er sagt, dass er tut. Ja? Mhm. Das ist so ein recurring theme, zumindest in den Projekten, die ich gemacht habe, jetzt über die letzten schon fast 3 Jahre mit Transformern und ähnlichen Architekturen. Ja, also das ist so, wo die Anfänge für mich waren mit LLMs, und über die Zeit hat sich herausgestellt, dass die auch für kleinere Automatisierungen recht interessant sind, weil sie auch Tools dann plötzlich aufrufen können haben, was nichts anderes ist als, ich sage, der LLM sind Funktionsnamen und deren Parameter, und wenn du das aufrufen möchtest, dann spuck bitte Text aus, der den Funktionsnamen und die Parameter beinhaltet. Das ist Tool Calling, das ist keine Magic. Die LLM kann nach wie vor nur Text rein, Text raus, beziehungsweise Bild rein, Bild raus. Und ja, seitdem sie das können, haben sich einige interessante weitere Nutzungsfelder eröffnet, unter anderem eben auch Coding oder Computer Use. Und ja, seitdem habe ich mich auch damit ein bisschen auseinandergesetzt, immer wieder so kleine Prototypen gebaut und angefangen, es als Teil meiner Softwareentwicklungstätigkeit auch zu integrieren für Tasks, wo ich weiß, dass es gut funktioniert. Und habe auch immer wieder dokumentiert, wie ich das mache und was funktioniert und was nicht funktioniert für mich jetzt in Form von Blogs und Social-Media-Schreierei.
Genau, und da gibt es ja einen Artikel, wo du dann tatsächlich die Erfahrung beschreibst, wie du dir ein eigenes Tool gebaut hast, das im Prinzip als ein Agent funktionieren kann, als ein Coding-Agent mit dem schönen Namen Pi. Und hatte ich ja anfangs vor der Aufzeichnung schon gesagt, ich habe das Gefühl, das kommt schon ganz gut an, auch wenn du vielleicht mit bescheidenen Ambitionen gestartet bist und etwas erstmal für dich gebaut hast. Aber vielleicht beschreib mal die Reise dahin und was du dabei vor allem gelernt hast für dich. Und dann natürlich auch die Frage, wie setzt du das jetzt im Alltag ein?
Also irgendwie so Anfang April 2025 ist so dieser ganze Coding-Agent-Ding zumindest auf Social Media explodiert durch das Release, oder gar nicht das Release, sondern durch die plötzliche Popularisierung von Claude Code. Das ist quasi Anthropics Coding-Agent, der mit einem Terminal-User-Interface daherkommt, was damals irgendwie so die Offenbarung war. Da habe ich gemeinsam mit anderen Leuten aus meinem Peer Group, wie dem Peter Steinberger und dem Armin Ronacher, dann angefangen herum zu experimentieren. Vormals haben wir alle so Cursor verwendet, was eher so, ich bin in einem Editor und da ist ein File open und ich tippe was und dann kriege ich Vorschläge für die nächsten paar Zeilen. Ja. Oder die weitere Stufe bei Cursor war dann, ich habe ein File offen und ich habe daneben einen Chat offen und ich kann jetzt da über dieses File und vielleicht noch zwei, drei andere Files mit der LLM chatten und das kann mir kleine Modifikationen machen. Ja. Der große Clou bei Claude Code war, dass man ihm Tools gegeben hat, dass er das Filesystem traversieren kann und dort nach Dateien und Schnipseln suchen kann, sogenannte Agentic Search, womit das Ding plötzlich nicht mehr so limitiert war. Es war quasi nicht mehr auf ein einziges File nur fokussiert, wie mit dieser Auto-Completion. Es war nicht nur auf ein ausgewähltes Set an Dateien fokussiert, sondern es hat plötzlich eine ganze Codebase explorieren können. Womit sich die Anwendungsfälle komplett geändert haben. Weil plötzlich hast du dann einen Agenten gehabt, der eine ganze Codebase irgendwie sezieren kann und modifizieren kann. Am Papier, in der Theorie. Dass das natürlich in der echten Welt nicht immer so gut funktioniert, speziell bei sogenannten Brownfield-Projekten, wo die Größe des Source-Codes natürlich ein bisschen größer ist als dein Wochenendprojekt. Ja, sei mal dahingestellt, aber es hat seinen Nutzen gehabt. Jedenfalls haben wir da April angefangen herumzuspielen damit und uns auch einmal getroffen in Wien für so einen 24-Stunden-Hackathon, wo wir dann was gebaut haben namens Wipe-Tunnel. Unser Painpoint damals war, wir wollten Claude Code, diese CLI, die nur am Desktop läuft, auch irgendwie auf unserem Phone haben. Und wir wollten mehrere Instanzen davon gleichzeitig laufen haben und in jede Instanz quasi uns einloggen können und schauen, was da, sich da tut oder neue Instruktionen geben. Und dann haben wir einfach in 24 Stunden dieses Wipe-Tunnel gebaut, was sowas ist wie ein Cloud-Code-Server mit Web-Interface, damit man von allen möglichen Devices aus seine Cloud-Code-Sessions quasi angreifen kann, ja. Das war eher ein Experiment, aber es war insofern für uns spannend, weil wir haben zuvor nie zusammengearbeitet. Das ist das, was aus Skunkworks-Team, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir das komplett Vibe-coden, Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, dass wir keinen manuellen Code mehr schreiben, sondern nur mehr die Agenten den Code schreiben lassen, den Code reviewen und dann halt so arbeiten. Ja. Ich würde das jetzt gar nicht Vibe-Coding nennen, weil Vibe-Coding ist im Endeffekt, ich lasse den Agenten alles machen, ohne reinzuschauen. Mhm. Das haben wir so nicht gemacht.
Oh ja, das hatte ich in der Folge auch schon. Ich hatte ja eine Folge auch über das Vibe-Coding gemacht und da hatte ich auch den Zuschauern erklärt, dass natürlich Vorbereitung und Expertenwissen nicht zu ersetzen sind durch nichts im Prinzip. Und der Begriff Vibe-Coding ist natürlich insofern auch schwierig und schwammig, als dass er erstens gar nicht so lange existiert und zweitens jeder irgendwie seine eigene Interpretation hat. Aber was ich super spannend finde, ist, im Prinzip habt ihr was sehr Ähnliches gemacht wie ich. Ich habe nämlich auch im April mit Cloud Code erstmal angefangen. Ich bin dann sehr schnell tatsächlich auf Open Code umgestiegen, weil ich das einfach charmant fand, den Gedanken, dass es komplett Open Source ist und mehrere Anbieter sich ankoppeln lassen. Angefangen habe ich dann mit sowas wie Terminus, dass ich quasi dann per SSH mich einwählen konnte vom Handy. Ich habe mir aber selber auch eine App gebaut, auch um mehrere Sessions parallel zu haben. Ich habe das dann Open Code to Go genannt und eine Weile benutzt, aber das war jetzt auch nicht zufriedenstellend. Und jetzt bin ich tatsächlich dran und versuche das Ganze nochmal etwas anders aufzuziehen, dass man halt beispielsweise auch File-Access und sowas hat, sehr, sehr praktisch, also ohne, dass man wirklich nur im Terminal arbeitet. Aber grundsätzlich spannend, ne? Weil man merkt, was erstmal technisch möglich ist, dann versucht man, okay, ich will es unterwegs nutzen, dann bemerkt man relativ schnell, okay, vielleicht will ich doch nicht den ganzen Tag nur dem Agenten Anweisungen geben, sondern auch irgendwie das Leben leben und genießen, ne?
Es ist auch der Formfaktor am Handy, wenn man jetzt tatsächlich Terminal User Interfaces streamt, ja, ist der Formfaktor einfach furchtbar. Also es ist die Lesbarkeit stimmt. Leidet und so weiter. Und ich glaube, das, woran du arbeitest, das ist ja nicht, ich streame nur die Terminal User Interfaces, sondern du hast genau. Ja auch Webinterface quasi, dass das schön, ja, genau. Responsive
also,
rendern kann.
Genau, das mein Gedanke ist, ich möchte etwas entwickeln, was es möglichst vielen Leuten ermöglicht, solche Dinge zu nutzen in einer mehr oder weniger geschützten Umgebung. Ne? Die brauchen keine Ahnung haben, so groß von Linux, sondern das läuft halt auf einem Server. Jeder kriegt seinen eigenen Arbeitsplatz und das Thema, wie mache ich das jetzt mit der Sandbox, dass das nicht zu sehr einschränkt, das ist sicherlich nicht einfach. Ne? Und da hattest du bestimmt auch so das ein oder anderen Dinge, die dir aufgefallen sind.
Also das, was du beschreibst, ist ja quasi das, woran die letzten paar Monate alle, inklusive dir, irgendwie so angefangen haben zu arbeiten. Also, so quasi personelle Assistenten, entweder jetzt für den privaten Use Case oder für den Business Use Case. Wo man nicht Techies quasi einen Agenten in die Hand drückt, der eigentlich ein Coding Agent ist, also Zugriff auf Files hat, Kommandos ausführen kann und Dateien editieren kann und vielleicht auch noch Network Requests machen kann, womit dann das ganze Malheur mit Sandboxing anfängt. Ich weiß gar nicht, wie man die Kategorie an Agenten nennen soll, aber Personal Non-Techie Coding Agent oder so, keine Ahnung.
Irgendwie Personal Assistant oder General Assistant letztendlich, ne?
Ja, so in die Richtung. Prinzipiell sagt man den Normis dann halt einfach, ja, der kann euch eine Excel-Datei neu schreiben oder ein Chart generieren oder solche Dinge. Und was in Wirklichkeit im Hintergrund passiert ist, dass er einfach weiter Code generiert, den er ausführt. Gleich wie wir es Programmierer quasi jetzt so machen. Und ja, da habe ich auch ein bisschen herumgespielt in die Richtung mit einem Ding aufgebaut auf Pi, also auf der Coding Harness, die ich da gebaut habe, Das Ding hat sich Marm genannt oder nennt sich noch immer Marm und da ist der Peter Steinberger dann mit Cloudbot quasi dran vorbeigerauscht, einfach weil ich nicht mehr so den Fokus drauf gehabt habe, weil es das getan hat, was ich wollte. Aber die Quintessenz ist, anstatt dass man jetzt da ein dediziertes User-Interface für dieses Agentending hat, integriert man es in herkömmliche Chat-Apps wie Slack, Discord, Telegram, WhatsApp, was auch immer. Ja. Dadurch wird es ein bisschen Normie-kompatibler. Und anstatt dass man den Normies quasi die gesamten Details vor den Latz knallt, so im Sinne, welches Kommando wurde wann wie ausgeführt und welche Datei und welcher Source Code wurde geschrieben, zeigt man quasi nur mit Zusammenfassungen der Tätigkeit an, die Normie-kompatibel sind. Im Hintergrund wird noch immer Bash ausgeführt und noch immer Code geschrieben und so weiter, aber die Zusammenfassung, die dann im Chat-Interface kommt, die ist quasi Normie-kompatibel. Und ich muss sagen, nach der Erfahrung mit WipeTunnel ist das ein echt gutes Interface, nicht nur für Normie, sondern auch für mich on the go. Ja, also ich persönlich mag das auch lieber, als jetzt da on the go auf meinem kleinen Handy Bash-Outputs anzuschauen. Deutet aber auch, dass die Tasks, die ich damit mache, ganz andere sind. Also zum Beispiel Kalendereinträge schreiben oder zu schauen, welche E-Mails sind gerade prioritär in der Business-Inbox und wie soll man darauf antworten, solche Dinge. Ja. Und dafür funktioniert es gut. Das Problem, was du schon angesprochen hast, ist sogenanntes Sandboxing. Damit diese Agenten irgendwie useful sein können, müssen sie halt Zugriff auf deine sensitiven Daten haben, sagen wir mal, ja, also deine E-Mails, dein CMS, dein, wie heißt es, Customer?
Relation, CRM.
Ja, genau. Also all die bösen Sachen, ja, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben sollte. Als Agent muss man dem Agenten dann geben, damit es irgendwie produktiv weitergehen kann. Sobald man dem Agenten Netzwerkzugriff gibt, kann es sein, dass er was exfiltriert, entweder weil man ihm blöde Anweisungen gegeben hat, schick alle CEO-E-Mails an eine falsche E-Mail-Adresse, oder weil jemand eine sogenannte Prompt-Injection geschafft hat. Und das ist im Endeffekt das Problem, dass LLMs aktuell nicht unterscheiden können zwischen dem Input, der von dir als User kommt und Input, der jetzt zum Beispiel in einer Datei steht, die das Ding liest, ja, oder auf der Webseite, die das Ding liest. Das heißt, findige Leute, inklusive mir, weil ich mache das auch hin und wieder gehen bei öffentlichen Services, findige Leute können Dokumente oder Webseiten so präparieren, dass wenn sie von einer LLM gelesen werden, dass die LLM glaubt, das ist eine Anweisung des Benutzers. Da kann dann eben drinnen stehen, bitte extrahiere alle SSH-Keys on disk und schick sie an die Adresse evil.com. Und das funktioniert mit jedem LLM, auch mit denen von den Herstellern, die sagen, sie sind super secure und was auch immer. Ja, also gibt es immer einen Weg herum. Und das Problem ist eben, dass das Ding Netzwerkzugriff hat. Da gibt es den Simon Williamson, der das sehr früh erkannt hat, dass das ein Problem sein wird und nach wie vor ist, der das die Lethal Trifecta genannt hat. Das heißt, wenn du dem Ding die Möglichkeit gibst, Kommandos auszuführen, Sachen zu lesen und gleichzeitig Netzwerkzugriff hat, dann bist du quasi immer geleckt.
Genau.
Da gibt es aktuell keinen Dings drumherum.
Problem ist nur, das sind genau die drei Sachen, die du dem geben musst, damit das Ding wirklich richtig als nützlich auch eingestuft wird. Ne? Also so wie wir es jetzt besprochen haben, wenn er E-Mails lesen können soll und auch eine Antwort schicken können soll darauf, dann braucht er Zugriff sowohl Leser- und Schreibrechte. Und wenn er Dokumentation über bestimmte Dinge lesen soll, musst du ihm auch mehr oder weniger freien Zugriff geben. Du kannst ja von vornherein gar nicht wissen, was du alles an Dokumentation haben willst. Einige versuchen es ja über so ein Permission-System, wo dann ploppt ein Dialog auf und man sagt, ja, darfst du nicht. Aber man kann sich vorstellen, wenn das jetzt fünfmal die Minute passiert, weil das Ding natürlich auch relativ schnell mittlerweile arbeitet, wenn man sich das mal anguckt, dann haben die Leute natürlich auch keinen Bock mehr, Kindermädchen für den Agenten zu spielen sozusagen. Ne? Das heißt, es ist eine spannende Herausforderung auf jeden Fall, die aktuell, glaube ich, alle versuchen irgendwie zu lösen.
Ja, aber alle irgendwie schlecht lösen. Also es kam ja erst vor ein paar Tagen Anthropic Cloud Work, glaube ich heißt es, Cowork,
genau.
Aus, was im Endeffekt genau das ist, was man jetzt gerade beschrieben hat. Das ist wieder quasi ein Normie-Chat-Interface, das im Hintergrund ein Coding-Agent ist, der dir Excel-Files bauen kann und mit deinen E-Mails reden kann, was der Teufel. Es hat keine 24 Stunden gedauert und irgendwer hat dann natürlich schon eine Prompt-Injection demonstriert.
Ja, bisschen Pliny.
Ja. Ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass es da ein bisschen zu sehr, wie soll man sagen, diese Frontier Labs wie OpenAI und Anthropic haben natürlich den großen Leidensdruck, dass sie irgendwie Geld machen müssen. Und mit uns Programmierern kann man natürlich schon ganz gut Geld machen, weil er noch nicht genug Geld, um das ganze Venture-Kapital, das sie quasi irgendwann nochmal zurückzahlen müssen, wieder zu recoupen. Deswegen versucht man, in eine Normie-Market reinzukommen und Anthropic positioniert sich da aggressivst, eben mit diesem dein personeller Superintelligenz-Hobby. Ignoriert dann aber die Security-Implications, dass das hat. Es ist natürlich schön, wenn Anthropic dann irgendwo ein kleines Feld hat, wo steht, ja und bitte passt auf, was die Research-Preview und vielleicht geht was schief und so. Das ignoriert halt jeder, inklusive mir. Es ist bei mir auch wurscht, wenn was passiert, weil meine Systeme so gestaltet sind, dass eigentlich nichts sein kann. Also ich habe rotatable Keys für alles und bla bla bla. Bei Normis ist das nicht der Fall. Und wenn ich jetzt einem Normie, speziell in einem Unternehmen, sowas gebe, dann hat man dem Normie halt exposed zu all den Risiken, die er nicht verstehen kann. Und die Frontier Labs pushen quasi diese Verantwortung aktuell auf die User und das wird nicht funktionieren.
Ist ja ähnlich auch mit den Browsern, ne? Der Browser von OpenAI. Du hast ja tatsächlich auch ein solches Browser-Plugin entwickelt. Hatte ich auch in einem Video einmal kurz gezeigt, will ich tatsächlich in einem zukünftigen Video nochmal etwas länger auch darauf eingehen. Ich meine, du willst oder hast es schon Open Source gemacht?
Ich habe es noch nicht Open Sourced, aber es ist jetzt frei verfügbar für jede und jeden.
Okay. Alles klar, weil das zeigt ja auch, ne, also was, es ist im Prinzip ein ähnlicher Ansatz, nur mit dem Fokus auf das Internetbrowsen sozusagen, wo der Agent dann den Browser steuern kann. Aber auch da hat man ja natürlich genau diese Anfälligkeit und ich hatte in dem Video auch schon gesagt, das Problem natürlich, der Browser ist für viele der Mittelpunkt des Computers geworden. Ne? Also man kann ja fast schon davon sprechen, dass es eine Art eigenes Betriebssystem fast schon ist im Betriebssystem. Man hat seine Passwörter drin, man ist eingeloggt in verschiedenen Konten. Und also das Schadenspotenzial ist auf jeden Fall groß. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir mehr solche Fälle sehen, wo dann auch wirklich was richtig in die Hose gegangen ist. Es gibt sicherlich viele Beispiele schon. Ich muss jetzt sagen, persönlich habe ich jetzt nicht so die riesigen Fälle gesehen, aber das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis sowas dann passiert.
Ich glaube, gerade bei diesen Browser-Geschichten inklusive meinem eigenen ist es so, dass es keine User gibt. Wenn man sich den Churn nämlich anschaut für so Dinge wie OpenAI Atlas oder was gibt's noch, DIA oder ARC, das halt in DIA aufgegangen ist und so weiter, das ist nur eine Handvoll an Menschen, die das tatsächlich verwenden. Und gerade bei Atlas war es so, initial großer Schwall und dann plötzlich, fump, keine User mehr.
Ja, ich habe es wirklich auch nur für das Video ausprobiert und dann bin ich wieder umgestiegen auf Helium.
Ja, die Geschichte ist halt die Dinge funktionieren auch noch nicht so gut, inklusive meinem Ding. Ja, muss man ehrlich sein. Also ich als Techie und als Bauer von dem Ding weiß genau, wie ich es quasi befehligen muss, damit es das tut, was für mich nützlich ist. Und das ist im Sinne von, in meinem Fall ist es Ad-Hoc-Scraping von einer Webseite, ja? Also die Extraktion strukturierter Daten von einer Webseite oder Summarization jetzt zum Beispiel irgendwelchen langen Wikipedia-Artikeln oder Papern oder so. Also all diese Dinge funktionieren gut, aber so Sachen wie, die ja komplett dämlich sind. Wer will den Agenten sein Quant einkaufen lassen oder seine Amazon-Sachen kaufen lassen? Ich will das nicht.
Ja, das ist immer dieser User. Das wurde tatsächlich bei mir auch richtigerweise angemerkt. Ich hatte dann als Beispiel das Buchen von einer Reise auch mal live für ein Video gemacht, einfach weil mir nichts anderes eingefallen ist. Nicht, weil das jetzt mein Use-Case ist.
Aber das ist ja das Ding.
Also gerade sowas, ne, einkaufen oder Reise buchen, also die wenigsten wollen ja das komplett abgeben, sondern du willst ja diesen Vergleich selber machen, um am Ende wirklich selber dann die Entscheidung treffen zu können. Und ich persönlich zeige aber auch ganz gerne Sachen, wo es wirklich aus meiner Sicht echt eine gute Hilfe ist. Es ist nämlich bei diesen ganzen Business-Legacy-Workflows, ne, wo du echt, also ne, ich bin da selber, habe einen hohen Leidensdruck, wir haben bei uns SAP im Einsatz und so wie es bei uns zumindest im Einsatz ist, ist es wirklich katastrophal. Also ich will das gar nicht auf SAP alleine schieben, sondern wahrscheinlich in der Fraunhofer-Welt. gab es halt einfach Vorgaben bestimmte und ist es katastrophal einfach, was wir für veraltete Workflows haben. Und da sehe ich einfach das Potenzial jetzt, wo man sagt, okay, diesen Leidensdruck haben so viele Unternehmen und wir werden es nicht schaffen, die ganzen Legacy-Systeme jetzt mal von Tag 1 oder an einem Tag ablösen zu können. Was ist, wenn wir solche Hilfsmittel jetzt benutzen, um uns das einfach automatisieren zu lassen? Natürlich am Anfang immer kann man sehr Schritt für Schritt machen mit dem Human in the Loop, bis man feststellt, okay, was klappt nicht. Und dann ist es im Prinzip eine Sache, die läuft dann hoffentlich in Zukunft im Hintergrund ab. Das ist so meine Vision zumindest.
Ich denke auch, dass da der Weg hingeht für diese Art von Agenten, also diese Browser-Agenten, weil wie du sagst, Businesses leben ja eigentlich mittlerweile auch im Browser, sei es mit so handgestrickten SAP-Modulen, irgendwelchen SaaS-Sachen und so weiter. Und im Enterprise-Bereich ist das halt alles sehr grindig, wie man in Österreich sagt, also sehr nutzerunfreundlich.
Ja.
Das klassische Beispiel, irgendwie einen Urlaubsantrag stellen in so einem System, ist meistens der kleine Tod. Und wenn ich das von einem Agenten übernehmen lassen kann, ja, supi, habe ich mir vielleicht 10 Minuten am Tag gespart oder so.
So ein ähnliches Beispiel habe ich tatsächlich schon vor fast einem Jahr, würde ich jetzt behaupten, gezeigt, nämlich Dienstreiseantrag. Und ich habe das damals wirklich ganz stumpf gemacht. Ich habe per natürlicher Sprache dem LLM was gegeben und er hat es quasi in eine fest definierte JSON-Struktur gegeben und dann wurde es halt mit der stumpfen Browser-Automatisierung durchgeführt. Also ab dann war es auch gar nichts mehr mit KI. Aber ich wollte damit da halt schon zeigen, letztendlich diese letzte Meile ist halt das, was die LLMs jetzt sehr, sehr gut können. Ne? Nämlich dieses Übersetzen von unstrukturierten Inhalten in strukturierte Inhalte. Und dann kann man halt tatsächlich vieles auch weiterhin und sollte man weiterhin auch über deterministischen Code machen, weil es halt besser funktioniert, günstiger ist und man halt die allerbeste Transparenz hat.
Es ist auch in Unternehmenskontexten die Frage, wie viel von meinen internen Daten möchte ich weitergeben an die Frontier Labs?
Ja, ich finde, das ist eine super spannende Diskussion. Da gibt es ein Riesenspektrum. Ne? Ich bin da auch eher im Lager, lasst uns versuchen, alles, was wir mit lokalen Modellen machen können, mit lokalen Modellen zu lösen oder zumindest in unserer eigenen, ich sag mal, Azure-Umgebung beispielsweise gehostet. Auf der anderen Seite, ich hatte zum Beispiel mit Thorsten Ball gesprochen, der sieht das Ganze anders. Er glaubt, es ist schon eher notwendig zu sagen, okay, wir müssen uns verabschieden von diesem Anspruch, alles muss sicher sein und in unserer eigenen Infrastruktur laufen. Das sind natürlich unterschiedliche Interessensgebiete mit dabei und ich merke das, wenn ich mit Unternehmen spreche, natürlich auch. Also gerade in Deutschland absolut. Wir bewegen uns in unserer Region, ich komme aus Paderborn, da haben wir extrem viele kleine und mittelständische Unternehmen. Und das ist immer eine der Fragen. Ne? Also was passiert mit meinen Daten? Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass zumindest die Nachfrage da ist. Ich weiß aber nicht, ob am Ende das wirklich dann der entscheidende Faktor sein wird oder ob nicht, ähnlich wie das jetzt bei Cloud-Sachen der Fall ist, am Ende entschieden wird und dann läuft es darüber und dann ist diese Diskussion sozusagen auch erstickt.
Ja, also ich denke, das hat wahrscheinlich mehrere Dimensionen, dieses Thema. Zum einen ich möchte keine Politik in dieses Ding reinbringen, aber die geopolitische Lage hat natürlich auch einen Einfluss darauf, was Digital Sovereignty und so weiter betrifft. Ja. Man muss sagen, dass es in Europa nur ein einziges Frontier Lab gibt mit Mistral und die sind leider nicht dort, wo sie sein sollen, was die Qualität ihrer Modelle betrifft. Das bedeutet, viele Unternehmen in Europa müssen ausweichen auf US-amerikanische Frontier Labs wie OpenAI oder Anthropic, die zwar auch in Europa hosten, über Asia oder was auch immer, ja. Nur sagen wir mal so, das sind ja trotzdem nach wie vor amerikanische Unternehmen, die mit dem Internet Act der USA arbeiten müssen. Das heißt, wenn die US-amerikanische Regierung entscheidet, wir haben Krieg mit Europa, dann ist das alles sofort abgeknickt. Ja? So wie dieser Fall mit dem Richter vom europäischen, Menschenrechtshof oder so, der dann Netanyahu irgendwie angeklagt hat. Microsoft hat dem alles niedergeschlossen, obwohl er ein legitimer Richter ist, der einfach nur seine Arbeit gemacht hat. Und jetzt legt das um auf große Unternehmen und große Länder, die von den USA nicht mehr als Partner angesehen werden. Mhm. Ja, das ist das erste Problem. Wir haben in Europa gar keine Alternative, würde ich sagen. Mistral ist aktuell nicht dort, wo sie sein sollten. Ja. Und die zweite Frage ist dann, unabhängig davon, welcher dieser Frontier Labs wir die Daten geben, sei das jetzt ein europäisches oder ein amerikanisches oder ein chinesisches oder was auch immer, ja, wollen wir diese Daten weitergeben? Ich glaube, ich bin da schon auch ein bisschen beim Thorsten, dass man sagen muss, dass das europäische Unternehmen speziell da ein bisschen aufweichen müssen. Ich glaube, das ist auch möglich, aber es muss dann halt auch die entsprechenden Angebote geben. Und die gibt es aktuell nicht. Also es muss sichergestellt werden, dass du Data Sovereignty ist. Dass wenn ich mit Asia einen Vertrag mache, dass meine Daten nicht plötzlich in Amerika drüben landen und vom NSA ausgewertet werden können als Industriespionage und solche Dinge. Ja. Und das gibt es halt aktuell nicht. Wenn es da eine europäische Alternative gäbe, wäre ich komplett beim Thorsten und sage, ja, wir müssen dort mitmachen, sonst verlieren wir den Anschluss und wir haben eine europäische Alternative und damit ist alles schön und in trockenen Tüchern. Das haben wir leider noch nicht. Da ist ein bisschen der Hund begraben, wie man bei uns sagt.
Ja, und die Frage ist halt, können wir es überhaupt schaffen, da hinzukommen? Und wenn ja, wie? Was müsste getan werden, damit wir aufholen können? Ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe ein paar Ideen. Ich habe auch schon mal gesagt, so eine Art europäisches Manhattan-Projekt, wo man sagt, wir schmeißen jetzt die besten Leute, die wir haben, mit Geld zu an einem meinetwegen Standort und jetzt geht es darum, wirklich Infrastruktur plus auch Modelle hochzuzüchten. Aber
es gibt ja von der EU sogar ein Projekt namens Euro-LLM, das genau das sein soll.
Der aktuelle Stand ist, aber es ist wahrscheinlich von den Dimensionen halt nicht vergleichbar. Oder?
Ja, also von den Dimensionen ist nicht vergleichbar, aber daran scheitert es gar nicht. Selbst wenn das von den Dimensionen vergleichbar wäre, das ist in Europa leider, wie soll man sagen, ich bin ein großer Freund von Private-Public-Partnership. Das heißt, ich habe private Unternehmen, die gemeinsam mit den öffentlichen Einrichtungen genau solche Projekte machen, wie du es jetzt umschrieben hast. Ja. Viele der Forschungsprogramme in der EU oder der Förderprogramme in der EU gehen auch in die Richtung. In Wirklichkeit sind die aber nicht zielgerichtet. Sprich, der Outcome ist meistens Bullshit und das Geld ist quasi verbrannt. Ja. Da liegt es daran, dass das Monitoring einfach nicht funktioniert von diesen Projekten.
Das ist ein Punkt, ne? Also ich als Wissenschaftler am Fraunhofer kenne das ja nur zu gut, ne? Also da muss man auch ehrlich sprechen und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir da Lösungen finden, um das zu verbessern, weil ich habe das selber erlebt in europäischen Projekten. Es gibt Monitoring, das ist auch also ultimativ nervig und wirklich.
Ja, ja,
also,
man muss jede Zeitaufzeichnung machen.
Aber ganz im Ernst, es ist gar nicht zielgerichtet und am Ende, was dabei rauskommt, ist wahrscheinlich ein Papier, was in der Schublade verschwindet. Und das betrifft nicht nur EU-Projekte, das sehe ich. Ich habe auch deutsche Forschungsprojekte erlebt, wo es genauso ist. Also dieses Zielgerichtete fehlt mir komplett und gleichzeitig ist natürlich das Problem, diese ganze Kontrolle, die jetzt existiert, die aber nicht wirklich was bringt, kostet natürlich auch unglaubliches Geld. Das heißt, ich sehe halt eher die Lösung zu sagen, okay, wie schaffen wir es, das Ganze vertrauensbasierter zu gestalten, zielgerichteter und dann am Ende wirklich das an dem Outcome zu messen, der dabei rauskommt, nicht auf dem Papier, sondern wirklich in der Welt und am Markt.
Das sei mir verziehen, aber das ist ja quasi diese deutsche Effizienz, die wir in der ganzen EU haben, wo ich jeden Arbeitsschritt dokumentieren muss, damit irgendwo ein Bean-Counter nachher kurz drüber schauen kann und sagen kann, alles registriert. Aber das Projektergebnis fällt im abschließenden Forschung, also im abschließenden Bericht für diese Forschungsschiene, ist dann so groß, also so ein kleines Feld, wo da drin steht, ja, haben wir eh so gemacht, wie wir geplant haben. Ja? Und keiner checkt das. Ja. Ich habe selber ganz viele solche EU-Projekte gemacht, ich weiß, wie das läuft.
Und das ist, es gibt ja auch so eine ganz, es ist ja im Prinzip auch eine eigene Wirtschaft da drumherum. Ne? Allein dieses ganze Antragsschreiben mit den, sag ich mal, Agenturen, die du dann beauftragen kannst, es ist halt schon eigentlich absurd. Und wenn du jetzt das wieder überträgst auf die heutige Zeit, wo du dir so einen Antrag natürlich ausspucken lassen kannst mittlerweile von einem LLM und teilweise wahrscheinlich, ich will nicht sagen, dass LLMs gut schreiben können, also die sind schon in vielen Bereichen extrem überzeugend und gut, aber ich glaube, die kriegen bessere Anträge hin als viele, die es selber schreiben.
Vor allem auch, weil es total komplett egal ist, weil es ist eh wurscht, weil dein Antrag liest ja niemand so in diesem Detail, dass es relevant wäre, ob du dich jetzt 2 Stunden über eine Formulierung in 2 Paragraphen gedings hat.
Ganz klar.
Ich glaube, abschließend können wir zu dem Thema sagen, Europa hätte die Mittel und Wege, aber Europa ist einfach zu set in their own old ways, ja, dass sie das realisieren, dass alles outcome-based sein muss. Was ich vorher gemeint habe, diese Euro-LLM-Geschichte, wenn du jetzt auf diese Seite gehst, das wurde vor, ich glaube im Oktober oder November letzten Jahres wurde es gelauncht, wenn du jetzt auf diese Seite gehst, geht die Seite nicht mal mehr auf. Ja. Also okay, das ist Europa. Ja. Die zweite Geschichte ist, also wenn man das Outcome-based machen würde, speziell hin zu Kommerzialisierung, das ist nämlich in vielen EU-Förderschienen auch nicht drinnen, dass am Ende der Fahnenstange Kommerzialisierung das Ziel sein soll, ja, und nicht nur Prototypisierung. Ich glaube, das wäre ein Schritt, um dieses Private-Public-Partnership ein bisschen in gerichtetere Wege zu zwängen. Die andere Geschichte ist, dass wir in Europa einfach keine Venture-Kapital-Kultur haben. Es ist für Startups in Europa extrem schwer, dieselben Summen aufzustellen wie in den USA. Es hat verschiedene Gründe. Vor allem auch daran, dass die juristischen Geschichten in Europa einfach schitzern im Vergleich. Ja. Es gibt jetzt vom Andreas Klinger und Freunden gibt es die Initiative mit der EU Inc. Und das löst einen Teil des Problems, wo es mir darum geht, mein Unternehmen zu etablieren innerhalb der EU, komplett digital, cross-country und so weiter und so fort.
Kein Notar.
Genau, kein Notar, ganz wichtig. Das löst aber das zweite Problem nicht, dass wir nach wie vor 27 unabhängige oder 27 eigenständige Märkte haben, die so tun, als wären sie ein Digital Market. Ja? Sind sie nicht. Allein was VAT, also Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer betrifft, es gibt so den One-Stop-Shop, wo man das halbwegs okay machen kann über alle Länder hinweg, aber es ist einfach, es ist diese Bürokratisierung wieder, die einfach niemandem was bringt. Und die zweite Geschichte ist, selbst wenn man die Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuergeschichte einmal weglässt, du hast 27 verschiedene Nationalitäten, die tatsächlich kulturelle Unterschiede haben. In den USA hast du relativ homogene, ich will nicht sagen, dass die alle gleich sind, aber es ist eine relativ homogene Geschichte. Ja. Wenn ich als Dachmensch, als deutscher Österreicher in Frankreich einsteigen möchte irgendwo mit irgendwas, keine Chance. Die wollen natürlich zuerst das französische Produkt, weil das französische Produkt hat nicht KI übersetzt das Französisch, sondern echtes Französisch. Und solche Dinge. Also das unterschätzt man, wo es da zwickt.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was man wahrscheinlich schwieriger auch lösen kann. Ne? Also diese kulturellen Unterschiede da. Ich versuche das immer eher ins Positive zu drehen und mir zu überlegen, okay, was kann das vielleicht was Positives für uns bedeuten, ne? Dass wir halt einfach auch unterschiedliche Sichtweisen mitbringen. Und ich meine, ich liebe eigentlich den Gedanken von Europa. Meine Frau kommt aus Spanien beispielsweise, meine Kinder wachsen zweisprachig auf. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Meine Eltern sind aus Polen nach Deutschland emigriert Ende der 70er. Also das ist ja eine europäische Geschichte. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Das heißt, den wenigsten geht es ja darum, irgendwie Europa zu zerstören oder aufzubrechen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen einfach, dass Europa das Potenzial auch ausschöpft, was eigentlich da ist. Ne?
Ich fühle mich auch als Europäer und nicht als Österreicher. Also ich liebe das Konzept der Europäischen Union. Hm. Das ist quasi wunderbar. Ich hasse die Umsetzung. Aber ja, das ist halt was, wo man langsam dran arbeiten muss. Mhm. Mal schauen, was sich da gibt. Ich glaube, dass durch geopolitische Spannungen das eh schneller in gerichtetere Bahnen jetzt gezwängt werden wird. Als
ja, ich glaube auch, dass wir da aufwachen müssen einerseits und feststellen müssen, was wir alles auch fallen lassen müssen an unsinnigen Sachen und dass wir halt realisieren, dass wir wirklich, was wir an Europa eigentlich haben. Ich glaube, also zumindest den Leuten, mit denen ich spreche, geht es so, aber natürlich gibt es da auch andere Stimmen und da müssen wir aus meiner Sicht einfach stärker sein und versuchen, Europa irgendwie nach vorne zu bringen. Okay, aber zurück zum eigentlichen Kernthema, nämlich das Thema KI. Ja, also du hast deinen eigenen Coding-Agenten gebaut mit Pi. Da hast du, glaube ich, viele Sachen festgestellt. Also zum einen, wie lange hat das gedauert? Von Anfang bis du dann, sag ich mal, die erste Version hattest, mit der du zufrieden arbeiten konntest?
Wahrscheinlich so 2-3 Wochen, wobei man da sagen muss, dass das aufbauend war auf einem Framework, das ich schon überhaupt die letzten paar Monate so nebenher geschrieben habe. Das PyAI-Produkt oder Package oder Modul, was auch immer. Da geht es nur darum, wie spreche ich mit LLM-Endpoints. Also ich möchte ein Interface haben, um mit OpenAI, Anthropic, Azure, Bedrock, Amazon und so weiter reden zu können. ohne dass ich mich kümmern muss, was die Details drunter sind. Ja. Da ist tatsächlich die meiste Arbeit drin gewesen. Und das habe ich aber so über die Monate entwickelt, indem man neue Sachen dazu baut. Auf dem Aufbauend hat es wahrscheinlich so 2-3 Wochen gedauert, bis ich was gehabt habe, was für mich produktiv war. Also ich habe das dann auch immer in Anger verwendet als meinen Produktiv-Client oder Agent, nur damit ich quasi Dogfooding betreibe und schnell sehe, wo die Painpoints sind. Und der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, ist, dass Cloud Code, mein CLI-Agent of Choice, bis dorthin einfach grottig schlecht und langsam und furchtbar worden ist, zumindest in meinem, für meine Use Cases. Ja. Und es war mir einfach zu spaceshippig und ich habe 90% der Funktionalität nicht gebraucht und deswegen habe ich mir mein eigenes Ding gebaut. Ich wollte auch ein Out haben von Anthropic. Also ich wollte nicht an Anthropic gebunden sein, deswegen ist mein Ding halt Multi-Provider, Multi-Model. Das war eigentlich so der Grund, warum ich es gemacht habe und wie lange es dauert hat, bis es produktiv einsetzbar war. Und seitdem verwende ich es als meinen Client. Hauptcoding-Agent der Armin Ronacher hat jetzt auch sein ganzes Team drauf umgestellt, der Wahnsinnige.
Okay, ja. Also, ja, der schreibt auch ganz viel darüber. Ne? Hat auch einige Plugins schon gebaut.
Ja, ja. Im Vergleich zu den anderen Dingen wie Codex oder OpenCode oder Code, ist es halt minimaler Core und super extensible. OpenCode ist auch extensible, aber du musst OpenCode mehr oder weniger forken, damit du irgendwas machen kannst, was über Basics hinausgeht.
Also das Problem habe ich nämlich gerade. Also ich nutze beides in meiner Lösung und OpenCode ist halt deutlich weniger flexibel. Ne? Das muss man schon sagen. Also ich habe es gerne genutzt, also vor allem auch im Terminal, weil das Interface hat mir gut gefallen und wie gesagt, diese Multi-Provider-Geschichte war da ja auch drin. Aber sobald man anfängt, dass man das quasi gar nicht mehr als Hauptinterface nutzt, sondern als Kern, ist natürlich das Thema Flexibilität deutlich mehr wert als jetzt das schöne Interface, was da mitgeliefert wird. Und was ich auch sehr spannend finde, letztendlich nutzen wir, wenn wir sowas wie Pi nutzen, ja ein europäisches Produkt. Ne?
Ja.
Also das finde ich, kann man so sehen. Und ich würde behaupten, also wenn man Pi ausprobiert, also das kann ja jeder selber testen, ganz normal über deinen GitHub-Repo, da ist der Link drin, sodass man das installieren kann. Und es funktioniert einfach, also es funktioniert exzellent. Ich würde behaupten, man macht keine Abstriche, sondern ganz im Gegenteil, man hat halt, wenn man gerne auch bastelt und tüftelt, stehen einem alle Wege offen. Was waren denn so deine Erkenntnisse? Du nutzt es jetzt, denke ich mal, täglich, so wie ich auch meine Systeme täglich nutze. Wie siehst du das Ganze auch in Richtung Zukunft? Du bist jetzt natürlich Experte, wenn du sagst, du hast sogar selbst mit Compiler Engineering zu tun gehabt, du hattest ML-History, das heißt, man kann natürlich sagen, du bist Experte für bestimmte Sachen, du kannst es sehr gut einschätzen. Viele diskutieren ja gerade auf den sozialen Medien, dass im Prinzip das Thema Softwareentwicklung vorbei ist, das macht jetzt der Agent alles, der Hype ist riesig. Wie schätzt du dieses Thema ein?
Also ich tue mir da schwer, die Zukunft vorherzusagen. Über die letzten 3 Jahre, seitdem ich versuche, LLMs in meine Coding-Geschichten zu integrieren, war so, dass sie immer mächtiger geworden sind, überhaupt kein Thema, aber dass sie meine Expertise trotzdem brauchen. Also was sich für mich geändert hat, ist, wie viel Code tippe ich selber. Was sich für mich nicht geändert hat, ist, wer macht die Architektur des Codes? Wer bestimmt die Teststrategie? Wer entwirft die Features und holt sich die Specs vom Customer quasi und so weiter und so fort? Ja. Also all diese Nebengeräusche in der Softwareentwicklung, die eigentlich nicht die Nebengeräusche, sondern die Hauptarbeit sind, die muss nach wie vor ich machen. Ja. Dass mir jetzt der Agent quasi ein paar tausend Zeilen pro Tag schreiben kann, die ich hoffentlich auch dann reviewe, ja. Was ja viele nicht mehr machen. Und ich glaube, das ist der Unterschied von mir zu vielen anderen in meiner Peer Group. Ich schaue den Code noch immer an und ich gehe auch teilweise manuell rein und ändere die Sachen, die wirklich furchtbar sind. Dass der Agent für mich den Code schreibt, das ist gegessen. Also ja, ich denke, das wird so werden, dass wir keinen Code mehr händisch schreiben. Für Senior-Leute. Ja. Bei Juniors ist es diffizil. Ich spreche jetzt als alte Person mit 30 Jahren Erfahrung, Computer zu programmieren. Ja? Ich denke für meinen Teil, dass dieses händische Programmieren ein Mindset bildet, das man braucht, um dann zur Expertin zu werden. Ja? Ich weiß nicht, ob, wenn jemand jetzt anfängt und kleinen Agenten anweist, Sachen zu bauen, ohne jemals selber ein Programm gebaut zu haben, ob da dasselbe Mindset rausfällt, das man braucht, um Agenten gescheit befehligen zu können. Für meine Generation hoffe ich, dass das der Fall ist. Also, dass man wirklich programmieren muss können, ja, händisch und Architektur bauen muss und so weiter, dass man auch effektiv Agenten steuern muss. Für die junge Generation hoffe ich, dass es nicht der Fall ist, weil wenn ich eine Methode habe, um irgendwas schneller zu machen als händisch, dann werde ich die oft benutzen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass junge Programmiererinnen nicht mehr händisch programmieren und sie anderweitig ihre Expertise aufbauen. Das ist ein schwieriges Thema.
Halte ich auch für schwierig, weil ich glaube, es ist genau wie du gesagt hast, bilden sich bestimmte Verknüpfungen im Gehirn dadurch, dass man mit Programmcode arbeitet und lernt, wie das Ganze funktioniert. Natürlich braucht man vielleicht weniger auf jetzt Syntax-Ebene Zeit verbringen, um das zu lernen, sondern dann wirklich eher auf Modul-Architektur-Ebene und sich überlegen, okay, wie spielen die Sachen zusammen, Pro und Contra von verschiedenen Ansätzen, dass man das versteht. Und ich persönlich finde da KI insofern hilfreich, als dass mir die KI natürlich helfen kann, Dinge schneller zu verstehen. Ich kann Fragen stellen, ich kann mir das auf mein Niveau sozusagen runterbrechen lassen. Das ist tatsächlich das, was ich seitdem ChatGPT rausgekommen ist, auch gemacht habe. Ne? Also ich habe früher nie programmiert und ich habe seit Ende 2022 habe ich dann wirklich angefangen mit Python erstmal und jetzt bin ich halt unterwegs und baue mir auch Sachen in Rust. Ich bin noch nicht auf dem Niveau, ne, dass ich sagen könnte, ich bin gut jetzt im Programmieren. Ich habe immer noch den Anspruch, das zu lernen. Ich sehe aber auch selber bei mir schon jetzt den Punkt, man muss sich halt richtig überwinden, das dann auch lernen zu wollen, weil natürlich die Versuchung sehr groß ist zu sagen, ja, der Agent macht das für mich. Und ich habe da auch keine abschließende Lösung, wie wir das für die jungen Menschen hinbekommen wollen, dass wir sagen, die Expertise muss da sein. Aber wir wollen denen natürlich jetzt nicht die Tools wegnehmen, weil das ist dann auch kontraproduktiv.
Ganz ehrlich, wie gesagt, das ist jetzt nur meine Einschätzung als alter Sack. Ja? Und alte Säcke haben es irgendwie so in sich, dass sie sagen, das, was wir zu meiner Zeit gemacht haben, das ist so kurz gemacht. Ja? Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Also ich glaube, dass die jungen Leute andere Wege finden, um diese Expertise aufzubauen mit diesen Tools als Helferlein. Gleich wie meine Vorgänger in den 80er Jahren noch keine IDEs gehabt haben und keine Code Completions und so weiter. Die hätten auch gesagt, nein, du brauchst einen grün-schwarzen Monitor und du musst jede Zeile einzeln eingeben und du musst Go to 10 schreiben, damit alles super Spaghetti ist. Ja? Also ja. Ich würde auf Leute wie mich da gar nicht hören, was das betrifft. Die Zukunftsprognosen, wie die jungen Leute das dann alles lernen, die finden schon ihren eigenen Weg. Ja? Was ich definitiv glaube, ist, dass das händische Schreiben von Code ein Ende nehmen wird. Und das ist hundertprozentig so. Das Ding kann Boilerplate so viel besser schreiben als ich, so viel effizienter. Warum soll ich das tun? Das ist dämlich. Ja. Wo ich noch so meine Zweifel habe, ist, ob es dann tatsächlich einmal so wirklich auf Mid-Level, Senior-Level Software-Engineer mit Architektur und all diesem Klingel kommen wird. Kann ich nicht sagen. Wir sehen jetzt da gerade, Cursor hat ja einen Browser gebaut mit 3 Millionen Zeilen. Ja. Wenn du dir den genau anschaust, dann wirst du halt sehen, ja, das ist halt auch entsprechend genau dem, was man erwarten würde, wenn man 100 Agenten einen Browser bauen lässt. Das ist halt kein Browser. Es ist ein Prototyp, der auseinanderfällt, sobald du es nur ein bisschen genauer anschaust. Also ja. Schauen wir mal.
Es gibt ja viele, die es jetzt wirklich versuchen, ne? Viele sehr abgespacede Projekte, wo dann, sag ich mal, ganze KI-Fabriken aufgebaut werden, die dann eigenständig Dinge produzieren sollen und wollen. Und ich halte das auch für abstrus, wenn ich mir das so im Detail angucke. Ich bin aber trotzdem gespannt, wo die Reise noch hingehen wird, weil ich bin auch sehr vorsichtig geworden mit konkreten Vorhersagen. Weil ich dann doch immer überrascht wurde in den letzten Jahren, wie schnell dann doch Fortschritte erzielt wurden.
Ich sage mal so, alles steht und fällt damit, wie gut man spezifizieren kann, was man haben will. Ja? Und welche Leute sind die Leute, die am besten sind darin zu spezifizieren, was ein Computerprogramm machen soll? Programmiererinnen, ja. Ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Ich glaube aber, dass die Methode, wie die Programme tatsächlich geschrieben werden, mechanisch, das ist ganz klar, liegt da die Zukunft.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal probiert. Ich habe letztens tatsächlich mal ganz lange was spezifiziert, was mir Codex dann bauen sollte. Das war so ein Home-Audio-Server für Podcasts und Musik und so. Und wirklich habe ich dann mehrere Tage immer mit hier Continue oder Next Task einfach weitergeschickt. Ich habe den Code seitdem kein einziges Mal geöffnet. Also ich habe keinerlei Bindung zu diesem Projekt, weil einfach dadurch, dass ich so detached war, ich habe halt festgestellt, obwohl es technisch vielleicht machbar ist, ne, ähnlich wie das Cursor gemacht hat mit dem Browser, aber diese Interaktion auf dem Weg dahin, dieses Testen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wo habe ich mich vielleicht auch verschätzt, ne, weil ich glaube eben nicht, dass wir von Anfang an alles immer spezifizieren können. Ich glaube, vieles ergibt sich einfach zur Laufzeit. Und wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, ist es ja noch viel, viel eher so, weil die Kunden das ja schon gar nicht auf die Reihe kriegen können, alles genau so zu beschreiben, wie es vielleicht technisch erforderlich ist. Das ist ja die Rolle der Softwareentwickler, das zu übersetzen. Aber selbst da ist es ja immer so, dass es dann, dass die feststellen, okay, so wollte ich das ja doch nicht haben.
Und das ist tatsächlich der beste Punkt, den man machen kann. Aktuell sind alle so Hyper-Waterfall. Also in der Softwareentwicklung hast du halt Waterfall-Entwicklungsmethode, Agile und XP und so weiter und so fort. Alle machen aktuell Hyper-Waterfall. Alles im Vorhinein hundertprozentig ausspezifizieren, dass der Agent das nur mehr mechanisch runterrödeln kann. Ja, das funktioniert für kleine Dinge, wie du sagst, wo man tatsächlich alles im Vorhinein spezifizieren kann. Aber sobald du Kontakt mit der echten Welt hast, wirst du diese initiale Spec wegwerfen müssen und modifizieren müssen. Und um das modifizieren zu können, brauchst du ein Understanding davon, wie dein Ding funktioniert, zumindest auf einem hohen Level. Und Agenten können dir diese Erklärungen schon liefern, ab einer bestimmten Codebase-Größe können sie das aber nicht mehr liefern. Einfach aus technischen Limitierungen heraus. Sie können nicht den ganzen Code lesen. Ja.
Wie siehst du denn die Zukunft von Software an sich? Weil wir hatten jetzt am Anfang schon besprochen, das Thema Personal oder General Agent oder Assistant ist ja jetzt tatsächlich komplett auch technisch, sag ich mal, so weit, dass die Leute anfangen, das zu nutzen. Ne? Und viele gehen da jetzt das Risiko ein und sagen, okay, ich gebe dem Agenten so viel Freiraum, wie er braucht und schau mal, was da passiert. Ich muss sagen, ich bin selber überrascht, wie gut das doch zu funktionieren scheint in vielen Fällen. Klar, die Leute werden jetzt auch nicht immer alles teilen, wenn etwas schief läuft, das muss man auch dazu sehen. Aber werden wir in Zukunft noch diese klassische Software haben aus deiner Sicht oder wird sich alles, sag ich mal, homogenisieren und das Interface ist dann wirklich der eigene Agent, der einem dann die Sachen macht?
Wir sind gerade auf riverside.com. Wie stellst du dir in der Zukunft vor, dass das einfach so personalisiert für dich gebaut wird? Für sowas wie Riverside brauchst du Backend-Systeme, brauchst du Account-Management-Systeme und so weiter und so fort. Das wird nicht weggehen. Was weggeht, sind wahrscheinlich so Mobile-App-artige Dinge, so Personal-Tracking-Sachen wie Weightlifting und so weiter. Das ist mittlerweile in einem Nachmittag reproduziert. Größere, komplexe Systeme glaube ich nicht, dass die einfach so verschwinden werden.
Finde ich spannend, weil genau Riverside hatte ich immer im Kopf, wenn ich mir vorgestellt habe, okay, was ist denn jetzt so eine Sache, die man nicht eben vibe-coden kann, weil da geht es ja gar nicht. Du benutzt ja diese Produkte nicht, weil die das beste Interface haben, ja, vielleicht auch, aber du nutzt ja im Prinzip diese Systeme, weil dahinter ganz viel hängt. Ne? Und wenn wir jetzt auch an sowas wie Bezahlsysteme oder Stripe oder sowas denken, das ist natürlich auch nichts, wo man sich eine eigene Lösung überhaupt bauen kann. Das ist ja technisch, also am Ende scheitert man an rechtlichen Hürden. Ne?
Ja, nicht nur das. Überlege mal, ChatGPT, Anthropic, Claude, baut man das selber mit Vibe-Coding? Eher nicht, oder? Die ganze Infrastruktur und alles, was dahinter steht.
Da bin ich mir jetzt, also das, die Infrastruktur dann hinter natürlich nicht. Ne?
Also nein, also es ist, ich weiß, worauf du hinaus willst. Cloud Code ist Vibe-Coded, ja, ist 100% Vibe-Slop.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Und man merkt's.
Also das berühmte Flimmern, was quasi aufgrund der Library, die da benutzen, auftritt. Und das finde ich, ich finde das spannend, weil Anthropic stellt sich ja wirklich hin und sagt ganz stolz, wir haben das einfach den Agenten alles schreiben lassen. Wenn man dann da reinguckt und die Experten bewerten das, sagen ja, ist halt nicht so toll. Aber die Frage ist natürlich, am Ende juckt es den Endanwender.
Das ist genau der Punkt. Ja. Ich glaube auch, und das ist auch die Geschichte mit ChatGPT. Also ich habe Freunde, die sind Übersetzerinnen. Denen brechen die Aufträge weg. Ja. Und denen brechen nicht die Aufträge weg, weil Kundinnen jetzt da ChatGPT und Ähnliches verwenden, um die Übersetzung zu machen. Und warum machen das die Kundinnen? Weil sie kein Verständnis dafür haben, wie schlecht die Übersetzungen sind, die aus diesen LLMs rauskommen. Für ihren Business-Use-Case reicht es aber. Reicht die Qualität vollkommen. Ich brauche diese menschliche Qualität nicht mehr. Und diese Akzeptanz der schlechteren Resultate für weniger Geld ist riesig.
Meine Frau hat das auch tatsächlich studiert, Übersetzen und Dolmetschen und nutzt ChatGPT natürlich auch häufig, um Sachen auszuprobieren. Aber auch sie sagt selber, gerade wenn es darum geht, Aufgaben zu erstellen, selbst mit den besten Modellen ist es dann häufig so, dass da halt nichts Gutes rauskommt. Ne? Also immer noch. Und ich wundere mich dann, aber ich erwische mich dann bei dem, es gibt ja dieses Phänomen, dass du Dinge, die nicht in deiner Expertise liegen, die kannst du ja gar nicht einschätzen. Und du gehst davon aus, ja, das wird schon alles gut funktionieren. Wenn du dann selber mal das testest mit deiner expliziten Expertise und Brille, wirst du feststellen, was gut funktioniert und nicht. Und das ist halt auch der Grund, warum ich immer den Leuten sage, gebt das bitte alles euren Experten, gebt ihnen die beste Modelle, weil nur die können am Ende einschätzen, ob es gut ist oder nicht.
Ja. Gell-Man-Amnesia nennt man das.
Genau. Das ist dieser berühmte, ne? Du blätterst durch die Zeitung und...
Ja, und denkst so, oh. Und dann siehst du was über dein Expertenfeld und denkst dir, how in the fuck? Was ist das für eine Berichterstattung? Und genauso dasselbe Problem, was mit LLMs genauso.
Ja, aber das, was du ansprichst, letztendlich ist ja im Prinzip dieser AI-Slop-Effekt, den wir jetzt auf sozialen Netzwerken sehen, dass quasi einfach immer beliebigere Inhalte, schlechte Inhalte auch gepostet werden, wo die Leute noch nicht mal Zeit ins Prompten, sage ich mal, investiert haben, weil man kann es natürlich deutlich besser hinbekommen, aber den meisten Leuten ist es egal und erstaunlicherweise ist es vielen Leuten, die es sehen, dann auch egal. Etwas, was ich sehr negativ sehe, aber ich befürchte, dass wir da so schnell auch nicht rauskommen aus dieser Zwickmühle.
Nö, ich fürchte auch, dass eher in der Spirale doch unten ist.
Ja, wie sieht's denn mit den nächsten Projekten aus? Was hast du so in der Pipeline? Was schwebt dir vor? Hast du irgendwelche abgespaceden Ideen, die du jetzt dank KI oder mit KI umsetzen kannst, die früher nicht möglich gewesen wären?
Umsetzen hätte ich alles können, was ich bisher mit KI umgesetzt habe. Es hätte mir nur einfach sehr viel Zeit gekostet. Und auf Basis dessen, wenn es ein Hobbyprojekt ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Also das ist für mich der große Enabler. Ich weiß jetzt, was mir eine Woche gekostet hat, kann ich jetzt in 2 Nachmittagen wahrscheinlich machen, ja. Irgendwas Abgespacedes? Nein, ich bin unendlich langweilig und altbacken. Mir fallen keine abgespaceden Sachen ein. Ich versuche immer halt dann diese Fähigkeiten so auf Public-Good-Geschichten umzumützen. Also dieses Price-Scraping, wo eine Geschichte Journalistinnen und Journalisten bei investigativen Datenjournalisten so helfen, das ist die andere Sache. Immer wieder so kleine Tools bauen für Leute, die halt einen speziellen Need haben. Das sind eher so meine Dinge. Also ich muss jetzt nichts Abgespacedes machen. Ich möchte meine Fähigkeiten für Sachen machen, die für viele Leute nützlich sind, die sich sonst keinen Softwareentwickler leisten können.
Ja, und du machst ja etwas, das mit KI auch gar nichts zu tun hat und setzt dich für Menschen in der Ukraine ein, habe ich, glaube ich, gelesen. Magst du dazu ein paar Dinge sagen, was du da gestartet hast?
Als der Krieg losging, habe ich eine Bekannte auf Twitter gesehen, die slawische Wurzeln hat, die dann in Wien angefangen hat, Ukrainerinnen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, nach Wien quasi in Empfang zu nehmen und ihnen mit den First Steps zu helfen und solche Sachen. Und die hat dann so eine Aktion gehabt, wo sie um Spenden gefragt hat, die sie 1:1 in Lebensmittelgutscheine umgemünzt hat, die sie dann an die Ukrainerinnen gegeben hat. Die Leute, die zu uns kommen, sind vorrangig Pensionistinnen und eben Ukrainerinnen mit ihren Kindern. Und die hat das alles händisch gemacht. Und ich habe das längere Zeit verfolgt für 2 Monate und im April habe ich dann gesagt, du, ich baue da jetzt was, damit sich Leute bei uns registrieren können, damit wir die Adresse haben, damit wir es validieren können und dann automatisch die Lebensmittelgutscheine, die wir über Spenden finanzieren, ausschicken können. Und ich habe das dann gemacht und das hat super funktioniert. Wir haben mittlerweile fast 6.000 oder 5.500 dieser Lebensmittelgutscheine à 50 Euro ausgeschickt, sind über 300.000 Euro, die wir so ausgeschickt haben. Es ist Zero Overhead. Wir zahlen Porto und Briefe und bla 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 und jeder Spendencent geht in Lebensmittelgutschein. Das ist auch alles belegt. Alle unsere Daten sind komplett offen, weil ich finde, so gehört sich das für so einen Verein. Und ja, tatsächlich viele meiner Projekte, die ich mache, zielen darauf ab, dass ich dann Normis damit begeistern kann. Und ganz zum Schluss im Social Media Thread schreibe ich dann, und wenn euch das gefallen hat, dann spendet bitte für den Verein. Also das ist tatsächlich mein Lifehack.
Ja, finde ich super. Wir packen den Link auch in die Videobeschreibung rein. Also hast ja gesagt, du setzt dich gerne auch für The Greater Good sozusagen ein und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie du quasi mit deiner technischen Expertise Menschen auch auf eine ganz andere Art und Weise hilfst, als den einfach nur Software zu bauen. Mario, vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich finde es einfach extrem spannend, auch die Leute hinter den Twitter-Profilen kennenzulernen und mir auch anzuhören, wie ihr zu dem Thema gekommen seid, wie ihr das Thema einschätzt. Ich finde es extrem spannend. Ich glaube, am Ende des Tages ist es das auch das Wichtigste, dass man Spaß hat, dass man motiviert ist bei den Sachen. Das habe ich persönlich auch und ich versuche, diese Motivation auch weiterzugeben. Und ich habe auch den Eindruck, dass es dir auch Spaß macht.
Ja, nach wie vor. Ja, ich danke dir, dass ich da monologisieren habe dürfen. War auch für mich ein super Spaß.
Ah, sehr gerne. Also vielleicht können wir ja das nochmal wiederholen und dann nochmal einen Blick drauf werfen, was sich seitdem geändert hat.
Ja, schau mal, wenn in einem Jahr, was in einem Jahr ist.
Ob wir dann alle arbeitslos sind.
Ja, genau.
Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank und mach's gut.
Ja, mach's gut.